Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Adventszeit ist aus christlicher Sicht eine Zeit der Vorbereitung. Auf Weihnachten natürlich. Die kirchlichen Hilfswerke läuten mit dem ersten Advent traditionell aber auch ihre Spendenaktionen ein und treffen damit den Nerv der Advents- und Weihnachtszeit. In diesen Wochen spenden die Deutschen deutlich mehr als in den Vormonaten. Die Frage bleibt, wie? Mein Kollege Tobias Krone hat Antworten.
Lisa Brandt heißt eigentlich anders. Sie will anonym bleiben. Die 61-Jährige wohnt in einer deutschen Großstadt und verdiente gutes Geld als Sekretärin bei einem großen Autobauer. Und alle Jahre wieder kommt der Wunsch zu spenden.
Also es war mal so eine Idee bei uns in der Familie, dass wir uns nichts mehr schenken, sondern stattdessen spenden. Und dadurch hatte ich immer schon so die Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten, wohin man Geld geben kann. Also gerade natürlich in der Weihnachtszeit, weil das so ein bisschen der Anlass war dazu.
Lisa Brandt spendete für eine Hausaufgabenbetreuung für Mädchen und Wikipedia. Auch schon mit Sachspenden hat sie es probiert.
Tatsächlich habe ich im letzten Jahr bei so einer Geschenkpäckchen-Aktion für Obdachlose teilgenommen. Aber ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Also es ist mir lieber, Geld zu spenden, weil ich habe das zwar mit Bedacht ausgesucht, was ich dann da reingesteckt habe in dieses Päckchen. Aber das kriegt irgendeine Person, die ich nicht kenne und die ist vielleicht total enttäuscht.
Und gebrauchte Sachen zu spenden ist nicht so Lisa Brandts Ding.
Das ist eigentlich eher, dass man sich bewusst sein muss, dass man da eigentlich das so ein bisschen als Entsorgung dann nutzt.
Also lieber Geld spenden. Doch welche Organisation ist vertrauenswürdig? Burkhard Wilke ist wissenschaftlicher Leiter am DZI, am Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen in Berlin. Es überprüft seit mehr als 120 Jahren Spendenorganisationen auf ihre Vertrauenswürdigkeit. Seit knapp 30 Jahren verleiht es jährlich das DZI Spendensiegel. Dazu müssen Spendenorganisationen einige Kriterien erfüllen. Sie müssen transparent machen, wie sie die Gelder verwenden, faire Gehälter zahlen und dürfen bei ihrer Werbung nicht zu stark auf die Tränendrüse drücken. Viele wollen ja, dass ihr Geld direkt ankommt, ohne Bürokratie. Doch ohne Verwaltungsapparat funktionierten große Organisationen einfach nicht, erklärt Burkhard Wilke vom DZI.
Natürlich ist es richtig, dass möglichst viel einer Spende in den Programmen ankommen sollte, aber genauso richtig ist auch, dass eine seriöse, transparente Organisation ein gewisses Maß an Verwaltungs- und Werbeaufwand braucht, um den Überblick zu behalten, um Transparenz zu organisieren und auch transparente Jahresberichte zum Beispiel zu produzieren. Und deswegen ist nicht nur zu viel Verwaltungskosten schlecht, sondern sind auch zu wenig Verwaltungs- und Werbeaufwand schlecht für die Tätigkeit der Organisation.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich, kann man zusammenfassen. Auch Wiebke Johanning sieht es so. Sie arbeitet für die Bewegungsstiftung mit Sitz bei Bremen.
Wirkungsvoll heißt auch, dass es sinnvoller ist, aus meiner Sicht 100 Euro an eine Organisation zu geben, anstatt jeweils 20 Euro an fünf Organisationen, weil es einfach Verwaltungskosten spart und weil es effektiver ist, nicht mit der Gießkanne das Geld zu verteilen, sondern gezielt an die Orte und an die Organisationen, die man für die wirkungsvollsten hält.
Die Bewegungsstiftung sammelt Geld, meist wohlhabender Menschen, um damit vor allem Protestinitiativen zu unterstützen. So wie die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen oder lokale Projekte wie eine Initiative gegen ein Gewerbegebiet in Nordhessen.
Was ich persönlich von unseren Förderprojekten auch häufiger höre, ist, dass ganz wichtig Dauerspenden sind. Das heißt, eine Einzelspende ist super. Aber wenn man sich vorstellen kann, eine NGO oder eine Organisation längerfristig zu fördern, dann ist das für die sehr wertvoll, gerade für kleinere Organisationen, weil sie damit eine Planungssicherheit haben und eben ein Thema auch längerfristig verfolgen können.
Zudem sei auch wichtig,
vielleicht den Verwendungszweck freizulassen. Also bei Spenden nicht genau festzulegen, es soll für die und die Kampagne und diesen Zweck sein, weil Organisationen manchmal auch schnell reagieren müssen und dann eben besser aufgestellt sind, wenn sie Gelder auch in andere Richtungen lenken können, weil es da gerade akut wichtiger ist.
Wichtig sei auch, genau zu hinterfragen, wo das Geld hinfließt.
Ja, also das ist das Problem, dass man aufpassen muss, mit Spenden nicht Löcher zu stopfen, die der Staat hinterlässt, sondern dass Spenden wirkungsvoll und strategisch gemacht werden sollten, sodass sich politisch wirklich was ändert und Missstände grundsätzlich abgestellt werden.
Michaela Neumeier argumentiert ähnlich. Die Volkswirtin von der Wirtschaftsuniversität Wien arbeitet zum Thema Spenden in Europa. Sie sieht das Spenden im Kontext mit dem europäischen Sozialstaatsmodell. Anders als etwa in den USA sind Wohlfahrtseinrichtungen in Deutschland und Österreich weniger von Spenden abhängig. Insgesamt nur etwa zu 10%. Hauptsächlich würden sie vom Staat finanziert, sagt die Wirtschaftsforscherin. Und das sei auch die demokratischere Variante. Denn in den USA zeige sich,
dass dadurch, dass wenige Personen, die in der Lage sind, sehr große Spenden zu leisten, mit dieser Spende auch sehr viel Mitbestimmung ausdrücken können, die andere Personen, andere Bürgerinnen nicht können. Dadurch wird eigentlich so die egalitäre Partizipation der Bürgerinnen verletzt. Manche können das stark bestimmen, die anderen können schlichtweg nicht.
Doch viele von uns wollen gar nicht besonders politisch sein, hat Michaela Neumeier in ihren Forschungen herausgefunden.
Klassisch wird viel gespendet für Kinder, für Tiere. So quasi auch das Unschuldige. Kinder können nichts dafür, für die gibt man, für Tiere gibt man.
Außerdem?
Ein ganz wichtiger Spendengrund ist dieses Gefragtwerden. Und zu Weihnachten wird man oft gefragt. Also viele Leute spenden nur deshalb, weil gerade auf der Straße, wo auch immer, jemand auf einen zukommt und sagt, möchtest du oder wollen Sie vielleicht spenden? Und man kommt dann in eine Situation des sozialen Drucks. Man möchte hier nicht das Gesicht verlieren. Man sagt einfach so zu. Oder es ist auch jemand anderer dabei. Es sind Arbeitskollegen, Freunde dabei, vor denen wäre es einem peinlich, Nein zu sagen.
Sozialer Druck bzw. darüber reden kann auch ein Schlüssel sein, die eigene Spende wirksamer zu machen, findet Wiebke Johanning von der Bewegungsstiftung.
Wenn ich Ideengeber werde für meine Familie oder meine Freundin, dann kann aus 100 Euro ganz schnell vielleicht 500 Euro werden. Und das ist wichtig für Organisationen und das macht auch Freude, weil man eben dieses politische Thema oder diese Sache, um die es geht, auch ein bisschen zu seiner eigenen macht. Diese Chance sollte man auf jeden Fall nutzen, finde ich.
Das Prinzip, tu Gutes und rede darüber. Fragt sich am Schluss nur noch, wie viel man geben soll. Lisa Brandt, die schon viele Spendenarten ausprobiert und inzwischen eine vierstellige Summe für die Bewegungsstiftung gegeben hat, empfiehlt die Methode Trial and Error.
Also Sie können es ja auch so machen, dass Sie mal einen ordentlichen Batzen spenden und gucken, also wie weh das tut. Wenn das richtig weh tut, dann halt beim nächsten Mal deutlich drunter bleiben. Oder das ganz gut anfühlt, kann man das ja so dann als Marke nehmen.
Kurz bevor die Corona-Pandemie die gesundheitspolitische Berichterstattung dominiert hat, gab es ein anderes großes Thema, bei dem es um Leben, Tod und Spenden ging. Noch Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hatte sich für die sogenannte Widerspruchslösung beim Organspenden stark gemacht. Am Ende entschied der Bundestag aber, die Entscheidungs- oder Einwilligungslösung hat Bestand. Organe müssen ausdrücklich zur Spende freigegeben werden und können dann Leben retten, wie Anja Nils jetzt beschreibt.
Erst vor wenigen Wochen hat Marita Donauer einen Brief bekommen von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, 15 Jahre nach dem Tod ihres Bruders.
Bis auf Herz und Lunge leben alle Organe noch, also die beiden Nieren, die Bauchspeicheldrüse, die Leber. Von den Augenhornhäuten weiß ich nichts, aber da kriegt man auch keine Informationen. Da nehme ich aber auch an, dass das alles noch funktionstüchtig ist. Und ja, das ist ein Riesentrost und eine ganz große Freude.
Nach einem Gehirnaneurysma des damals 46-Jährigen hatte Marita Donauer gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und seiner Ex-Frau entschieden, die Organe des Bruders zur Transplantation freizugeben. Einen Organspendeausweis hatte er nicht, aber alle drei kannten ihn gut und waren sich sicher, in seinem Sinne zu handeln.
Wir hatten ein Gespräch mit dem Oberarzt der Station, auf der mein Bruder lag, und der hat dann halt angefangen und alle Organe einzeln aufgezählt, linke Niere, rechte Niere. Und dann habe ich schon gleich gesagt, stopp, stopp, das mag ich gar nicht hören. Nehmen Sie einfach alles, was noch gut funktioniert und was einem anderen Menschen jetzt ein gutes Weiterleben ermöglicht.
Keine Selbstverständlichkeit, sagt Kati Jordan. Die Oberärztin ist Transplantationsbeauftragte im Vivantes Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin. Und damit die Schnittstelle zwischen der Klinik als einer von 1500 deutschen Entnahmekliniken für Transplantationen und der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Sie führt Gespräche mit Angehörigen von potenziellen Spendern. Dafür wurde sie speziell ausgebildet.
Da liegt ein Körper an Maschinen, der aussieht, als würde er gleich die Augen aufschlagen. Der ist rosig, unter Umständen. Am Monitor schlägt das Herz. Und man kann natürlich denken, das kann alles gar nicht sein, was Sie mir hier sagen. Man muss den Angehörigen begreiflich machen, dieser Mensch ist trotzdem tot. Und wir sind uns sicher. Es gibt keinen Zweifel.
Meist müssen die Angehörigen entscheiden. Laut Umfragen sind 85% der Deutschen bereit, nach dem Tod Organe zu spenden, aber nur 40% haben diese Bereitschaft in einem Organspendeausweis dokumentiert. Mehr als 9000 Patienten stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Jeder Zehnte stirbt, bevor er eins erhält. Immerhin ist die Zahl der Spenden während der Corona-Pandemie annähernd stabil geblieben, in Ungarn oder den Niederlanden wegen Überlastung der Krankenhäuser deutlich gesunken. Kathi Jordan kämpft für jedes einzelne Organ, das Leben retten kann, trotz schwieriger Corona-Bedingungen.
Also die Spenderin, an die ich mich erinnere in diesem Jahr, und die Angehörige war die Mama dieser Patientin, der wir natürlich ermöglicht haben, und das war dieser Angehörigen auch extrem wichtig, jeden Tag ihre Tochter sehen zu können während des Prozesses. Mit der habe ich viele Gespräche geführt, viele am Telefon tatsächlich auch, aber natürlich auch viele im Gegenüber, mit Abstand, soweit es eben ging, mit Maske. Wenn die Tränen fallen in die FFP-Maske und es bricht einem das Herz, dass diese Frau nicht einfach die Tränen fließen lassen kann und man sie nicht in den Arm nehmen kann. Das war schon noch mal herausfordernder, gar keine Frage, und schwieriger.
Corona-Regeln und Arbeitsbelastung führten dazu, dass viele geeignete Spender nicht erkannt, nicht getestet und nicht gemeldet werden, meint die Nierentransplantierte Bettina Lange. Sie hat nach Jahren der Dialyse und des Wartens auf der Transplantationsliste eine Nierenspende von ihrem Ehemann bekommen.
Seitdem geht es mir gut. Man braucht es 1 bis 2 Jahre, ehe man wirklich wieder auf dem gesunden Stand ist. Mein Mann hat aber leider dieses Fatigue-Syndrom, was auch etliche Spender haben. Das ist dieses Erschöpfungssyndrom, dass er also auch morgens beispielsweise überhaupt nicht in Tritt kommt.
Obwohl ihr Mann beteuert, dass er den Schritt jederzeit wieder machen würde, sei die bei Nieren mögliche Lebensspende nicht der Ausweg für Nierenkranke, meint Bettina Lange. 2000 Nieren werden jährlich in Deutschland transplantiert, davon etwa 500 nach einer Lebendorganspende.
Die Lebensspende ist natürlich diese Geschichte, dass man im Endeffekt 2 Patienten hat. Denn auch die Lebensspende hinterlässt ja bei dem Spender irgendwann Bluthochdruck. Kann passieren, dass er auch irgendwann an die Dialyse muss. Und also es ist jetzt nicht so ganz ohne, ne?
Besser sei es, das Verfahren in Deutschland zu ändern, meint die Transplantationsbeauftragte Kathi Jordan. Sie favorisiert statt der in Deutschland geltenden Einwilligungslösung die sogenannte Widerspruchslösung. Danach wäre jeder ein möglicher Organspender, außer er hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. In den meisten europäischen Ländern werde das genau so gehandhabt, erklärte SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach Anfang des vergangenen Jahres vehement im Bundestag.
Die Länder, die das gemacht haben, da sind die Spendezahlen hochgegangen, zum Beispiel in Schweden. Als die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat sich dort die Spendezahl verdoppelt. Wieso ist das so? Naja, weil wir sonst zu viele haben, die einfach bereit sind zu spenden, die aber nicht zum Spender werden, weil die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes überfordert sind, diese Entscheidung für den Verstorbenen zu treffen. Mehr als die Hälfte stimmen dann nicht zu. Das ist das eigentliche Problem.
Die Widerspruchslösung scheiterte in der Abstimmung deutlich. Unter anderem die Grüne Annalena Baerbock hatte sich dagegen ausgesprochen.
Gerade weil wir in unserer Verfassung aus guten Gründen mit Blick auf unsere deutsche Geschichte verankert haben, dass man ein Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Körpers hat. Gerade deswegen können wir nicht einfach mal so eine schnelle Lösung über den Tisch bringen. Und gerade wenn wir wollen, dass wir zu mehr Organspenden kommen wollen, dann müssen wir das im Lichte dieser Geschichte und dieser Verfassung auch prüfen.
Die Abgeordneten einigten sich auf einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft, der im März kommenden Jahres in Kraft treten soll. Danach soll man künftig die Organspendebereitschaft auch im Bürgeramt erklären können. Hausärzte sollen ihre Patienten alle 2 Jahre zu dem Thema beraten und in einem Online-Register könnte die Erklärung einfach dokumentiert und jederzeit geändert werden können. Für die Organspende gelten in Deutschland besonders strenge Regeln. Hier darf ein Organ erst nach dem Hirntod entnommen werden, in Spanien bereits nach dem Herztod. Das hat neben der Widerspruchslösung dort zu mehr Organspenden geführt. Im vergangenen Jahr stammte rund ein Drittel der Organe in Spanien von herztoten Spendern. Ein neuer Änderungsvorstoß für die Organspende ist in Deutschland allerdings nicht in Sicht. Im Koalitionsvertrag taucht das Thema nicht auf.